Das Klima. Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise.
Hier ist das Klima, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Wir lesen und erklären den aktuellen Stand der Klimaforschung jeden zweiten Montag mit Claudia Frick.
Und Florian Freistetter.
Herzlich willkommen zur Folge 122 am Septemberende, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wann diese Folge erscheinen wird.
Stimmt, das ist für uns immer so, man muss immer nochmal nachgucken, ja?
Genau.
Das stimmt, sehr richtig.
Schon Herbst.
Quasi.
Ja, zumindest meteorologisch. Von der Temperatur her traue ich mich zu prognostizieren, dass es noch vermutlich da und dort sommerlich warm sein wird.
Ja, dem würde ich auch jetzt mal ganz gewagt zustimmen.
Ja, wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, wie die Erde sich um ihre Achse dreht und dass sie das zwar im Prinzip einmal pro Tag macht, also einmal in 24 Stunden, aber wenn man sich's genauer anschaut, ist es komplizierter und vor allem haben wir festgestellt, dass wir Menschen durch das, was wir mit dem Klima anstellen, dafür sorgen, dass die Erdrotation sich verändert und wenn wir so weitermachen und noch mehr Eis von den Polen als Wasser Richtung Äquator strömt, dass dann vielleicht die Klimakrise, die menschengemachte Klimakrise, der bestimmende Faktor bei der Veränderung der Erdrotation sein wird und nicht mehr die Gezeiten des Mondes wie bisher.
Ja, und das ist eine Nicht-Glanzleistung.
Nee, so. Das nicht. Ja, genau. Aber Wasser, das sich bewegt, ist auch das Thema heute, glaube ich, oder?
Ja, wir reden heute auch über Wasser, das sich bewegt, aber nicht mit Einfluss auf die gesamte Erdrotation, sondern mit verheerendem Einfluss auf kleinere Gebiete. Und zwar reden wir über Sturzfluten. Und ich wollte ganz kurz sagen, weil du das letzte Folge so schön angefangen hast, hast du gesagt, es ist nicht mehr ganz so frische frische Forschung, da war es Forschung aus Juni. Das hier ist dann nicht mehr wirklich so frische Forschung. Also es ist aus März.
Okay, ich habe es noch dieses Jahr, das reicht ja noch.
Genau, es ist noch dieses Jahr, aber es war auch tatsächlich erst jetzt, weil es ist ein laufendes Projekt. Mhm. Erst jetzt geht das so in diese praktische Umsetzungsphase. Und es war sehr, sehr viel in den Medien im Sommer. Also so von der Tagesschau, die irgendwie berichtet hat, dass man jetzt Testgemeinden sucht, um über diese Sturzfluten zu forschen und die Anwendung und die Praxis umzusetzen. Genau, ZDF, alle möglichen waren beschäftigt mit dem Thema Sturzfluten.
Genau, ich glaube, wir müssen zum Anfang, mit wir meine ich dich, erklären, was eine Sturzflut ist. Weil ich denke jetzt dran, so das, was man auch immer wieder leider in den Medien gesehen hat in den vergangenen Wochen, Monaten. Es kommt irgendwo sehr viel Regen und dann tritt irgendwie ein Fluss über die Ufer und dann werden Häuser weggespült und unter Umständen sterben vielleicht sogar Menschen. Also all das, was man halt immer wieder so in den Nachrichten auf aller Welt sehen kann. Ist das eine Sturzflut oder ist das in der Wissenschaft genauer differenziert?
So wie du es beschrieben hast, ist es keine Sturzflut.
Okay.
Wird genauer differenziert und das steht jetzt hier als auch auf nächster Punkt auf meiner Liste. Was sind eigentlich Sturzfluten?
Okay.
Das ist die zentrale Frage. Und zwar sind Sturzfluten sogenannte, pass auf, jetzt kommt's, pluviale Hochwasser.
Pluviale.
Pluvial. Pluviale. Pluviale Hochwasser.
Okay.
Das sind also Überschwemmungen, die meist als Folge sehr kleinräumiger Starkniederschläge auftreten. Mhm. Also die haben sehr kurze Entstehungszeiten, einfach schon aufgrund der kleinen Gewitterzellen, die sehr, sehr schnell sehr, sehr viel Regen abmachen und dann eben ganz schnelle Abflussprozesse von diesem Niederschlag, der so viel ist, dass er sich sammelt.
Also nicht so sehr Hochwasser, das kommt, sondern wirklich irgendwie Zeug, das vom Himmel kommt als Regen und dann nicht abfließen kann. Und dann habe ich plötzlich hier am Supermarktparkplatz, weil er natürlich irgendwie wild in die Gegend betoniert worden ist, steht das Wasser einen Meter und ich komme im Auto nicht mehr durch, wenn ich mich ein- oder auspacken will.
Ja, oder man ist so gedankenlos und versucht doch durchzukommen und dann schwimmt man weg. Deswegen redet man da auch von Überschwemmungen. Aber im Englischen sind die tatsächlich auch tatsächlich genannt einfach Flash Floods, also also wirklich Sturzfluten. Aber im Deutschen sagt man eben immer Überschwemmung, weil sie eben nicht Hochwasser im Sinne von der Fluss steigt langsam an. Natürlich steigt auch der Fluss bei starken Niederschlägen. Ne? Also nicht, das ist es nicht. Aber worüber wir reden, ist die Ansammlung von Wasser an der Erdoberfläche, die dann zusammenfließt. Und zwar durch dieses wild abfließende Wasser abseits von Fließgewässern.
Mhm, okay.
Man kann sich wahrscheinlich schon so einfach vorstellen, dass es natürlich passieren kann, dass besonders viel Wasser sich sammelt, wenn der Boden so trocken ist, dass nichts einsickern kann, oder der Boden schon so nass ist, dass nichts mehr einsickern kann, oder man einfach halt so einen Parkplatz da hat. Da kann nichts einsickern.
Ja.
Das heißt, das Wasser kann nirgendwo hin und versucht, sich einen Weg zu bahnen.
Irgendwo muss es ja hin, das Wasser.
Genau, irgendwo muss es hin. Wir reden jetzt quasi darüber, dass wir herausfinden wollen, wo fließt es denn hin und wo ist die Gefahr. Das ist ja so kleinräumig, ne? Also es ist ja so eine kleine Skala, weil die Gewitterzellen sind schon so klein, und dann zu überlegen, wo ist jetzt das Wasser, das nicht abfließen kann, das ist ja auch sehr kleinskalig, und wo genau die Gefahr ist, macht es ja dann nochmal schwieriger. Und dementsprechend war die Vorhersagbarkeit und die Vorwarnzeiten, die es gab, waren schwierig, und die Vorwarnzeiten eben sehr kurz. So. Man kann sich auch vorstellen, dass das wahrscheinlich sehr häufig eben in tiefer gelegenen Gebieten passiert. Also, ne, weil das Wasser fließt natürlich gravitationsbedingt nach unten.
Ja, aber wenn ich gerade dort bin, wo es durchfließt, ist auch nicht nett.
Nee, genau, ist auch nicht nett. Genau das ist der Punkt. Man muss nämlich schauen, wo fließt es denn dann runter. Aber grundsätzlich ist es natürlich in bergigen oder hügeligen Regionen ganz besonders das, was so passiert. Also so bei uns jetzt hier eben in der Eifel oder so. Die haben diesen Sturzfluten, und Sturz legt ja auch schon nahe, dass dieser Effekt des Abfließens in eine Richtung durch so besonders hügelige Regionen bevorzugt wird. Das sind Sturzfluten. Diese Tatsache, dass das um abfließendes Wasser geht, macht auch deutlich, dass nicht immer da, wo der Starkregen auftritt, auch die Sturzflut stattfindet.
Okay, ja, klingt logisch, ja.
Genau, weil das ist natürlich vielleicht talabwärts, so in dem Sinne, ne? Also es passiert nicht zwingend an der gleichen Stelle, was uns vielleicht auch schon mal ein bisschen sagt, aha, einfach nur nach Starkregen zu schauen, reicht uns nicht, um vorwarnen zu können, wo was passiert. Ja, weil wenn es in der einen Region regnet und es in der anderen aber die Sturzflut gibt, also dann hat das so eine Entkopplung. Und deswegen ist das ein wichtiges Thema, dass wir bessere Vorwarnungen kriegen für solche Sturzfluten.
Ja.
Was ich noch anmerken wollte, es gibt natürlich auch so Sachen wie Überflutung aufgrund von Kanalrückstau.
Ja, klar.
Oder aus Rückstau aus Entwässerungsgräben, also so urbane Entwässerungsgräben. Das geht auch, ist jetzt aber nicht der Fokus. So, weil da müsste man viel mehr über Kanalsysteme machen, aber kann man auch machen, geht auch, aber das ist jetzt nicht das Thema von dem Artikel, den ich mir angeschaut habe. Jetzt ist die allererste Frage, die wir uns nochmal stellen müssen. Okay, Sturzflut, wissen wir jetzt, was es ist. Die kommt von Starkregen, aber nicht jeder Starkregen wird eine Sturzflut. Was macht denn dann Starkregen zu einer Sturzflut? Und das sind so viele Faktoren. Und das finde ich wirklich sehr interessant aus wissenschaftlicher Sicht, weil es eben wirklich nicht einfach zu bestimmen ist, welcher Starkregen eine Sturzflut macht. Also man braucht so eher so statische Einflussfaktoren, die es einfach gibt. Gelände zum Beispiel, ne, Topografie. Hat aber auch so dynamische Einflussfaktoren, Bodenfeuchte, so, die ja sehr stark variiert. Genau, ist einfach sehr stark abhängig von der Landoberfläche und den Prozessen, die da stattfinden.
Genau, also wenn es jetzt vorher 3 Wochen trocken war und dann kommt ein Starkregen, dann kann es wieder einen Sturzflug geben. Wenn es jetzt irgendwie so ein bisschen durchgeregnet hat, die Tage und Wochen davor, dann kommt derselbe Starkregen, aber es passiert nichts.
Exakt. Genau. Und das heißt, ob ein Starkregen zur Sturzflut wird, hängt auch damit zusammen, ob es einen, das ist ein schönes Wort, Infiltrationsüberschuss gibt.
Ui, das klingt nach was, ein Spionageroman. Ein Infiltrationsüberschuss, wir müssen die Spionageabwehr einschalten.
Ja, ist allerdings wirklich der Prozess, dass eben das Wasser nicht mehr einsickern kann, also keine Infiltration mehr in den Boden stattfindet, sondern es einen Überschuss gibt, da kann nichts mehr rein. Und wenn die Niederschlagsintensität höher ist als die Infiltrationskapazität, also das, was runterfällt, ist mehr als das, was wegsickern kann, dann hat man diesen Überschuss. So. Und je nachdem, ne, kann es halt eben sein, dass der Starkregen einmal einen Sturzflut verursacht und nicht.
Ja.
Wir brauchen also beides. Wir brauchen einen starken Niederschlag, wir brauchen einen Infiltrationsüberschuss und wir müssen Wasser haben, das so zusammenfließt, dass es zu einer signifikanten Menge an Wasser wird. Also wenn das Wasser jetzt erstmal abfließt, weil es nicht einsickern kann, ist es nicht auch zwingend Sturzflut, aber es muss ja auch topografisch so zusammenfließen, dass sich eine relevante Menge an Wasser bildet. Dann mit dem Zusammenfließen und dem Überschuss, dann haben wir eine Sturzflut. Wenn wir wollen würden, könnten wir jetzt mal in diese Dokumentation, in das Paper, also ich finde es ein schwieriger Begriff, ob wir jetzt Dokumentation oder Paper sagen. Es ist nämlich tatsächlich eine Dokumentation von der Erstellung eines Sturzflutindex. Also der Sturzflutindex, der uns sagt, wo ist Gefahr für eine Sturzflut?
Ist denn dann sowas, wo ich dann am Ende damit rechnen kann, dass es eine Karte gibt und ich kann mir dann auf der Karte angucken, bei mir ist es jetzt kritisch oder nicht?
Ja, unter anderem. Genau das ist das Ziel, das die verfolgen. Und die haben eine Dokumentation davon veröffentlicht. Die ist frei verfügbar. Die ist eben aus dem März. Und da beschreiben sie, wie sie diesen Index berechnen. Und da kann man dann eben jetzt mal ablesen, welche Einflussfaktoren da zum Beispiel zu finden sind. Und ich gucke einfach mal in Abbildung 1. Ihr müsst ihr euch jetzt nicht raussuchen, wenn ihr nicht möchtet. Aber in Abbildung 1 kann man sehen, dass ganz oben steht Niederschlag.
Ja gut, die muss man nicht gesehen haben, die Abbildung ist einfach so ein Kästchen mit Text und Pfeilen.
Genau, aber ich finde sie sehr, sehr hilfreich. Also man hat den Niederschlag, das wird vorhergesagt, so meteorologisch einfach. Und dann guckt man sich an, wie ist denn jetzt die Infiltrationskapazität? Also wie viel Wasser kann denn in den Boden einsickern? Und das hängt ab von der Bodenart. Mhm. Also was für eine Art von Boden liegt hier eigentlich vor? Wie versiedelt ist der Boden? Da wären wir wieder bei dem Teer, der vielleicht den Boden versiegelt oder Gebäuden. Von der Landnutzung, also Landwirtschaft hat zum Beispiel ja auch einen Einfluss. Verschlemmung, also Verschlemmung ist, wenn sich so Wasser oberhalb oberflächlich auf dem Boden ansammelt, dann gibt das ja so eine, und dann trocknet, gibt das ja so eine Schicht, weil sich halt so kleine Partikel lösen und dann, wenn es trocknet, wird das so eine harte Schicht und wenn es feucht ist, dann ist es halt auch so eine schlammige Oberflächenschicht. Das hat auch einen Einfluss darauf, was absickern kann. Ja, und die Bodenfeuchte. So, also das sind hydrologische, also Wassereigenschaften, die man sich anschauen muss. Wie kann das Wasser in den Boden sickern? Dafür nutzen sie hydrologische Modelle. Und dann ist der nächste Schritt so, und kann sich jetzt ein Oberflächenabfluss, so ein wilder Oberflächenabfluss von diesem Wasser bilden? Und dafür muss man sich angucken, also welche Fließwege gibt es denn so? Das ist abhängig von der Oberflächenbeschaffenheit. Dann, wie ist die Neigung? Also wo neigt sich was wie? Und das Relief, also wie stehen die Sachen zueinander? Ja, wenn man irgendwie so in einem Tal ist, das wirklich komplett umgeben ist von 4 Bergen, dann ist natürlich klar, dass irgendwie das Relief sagt, das fließt da alles runter. Mhm. Und dann kann man sagen, haben wir jetzt einen wild abfließenden Oberflächenabfluss? Ja, dann haben wir eine Sturzflut.
Okay.
Das sind so die Faktoren, die man sich anschaut, wenn man eben überlegt, gut, kommt es jetzt zu genug Infiltration? Ich meine, da muss man ja auch wirklich überlegen, da kann ja auch Vegetation da sein und je nach Landnutzung, also ob da jetzt Bäume stehen oder ob da jetzt eine Ackerfläche ist, das sind ja wirklich unterschiedliche Böden und die haben unterschiedliche Möglichkeit, Wasser aufzunehmen. Also das wäre so der erste Schritt, um erstmal zu wissen, worauf müssen wir achten. Und das ist auch das, was sie sagen, also okay, welche Größen brauchen wir denn? Und das sammeln sie alles zusammen. Und du hast beim letzten Mal ja schon gesagt, Sturzfluten werden immer mehr aufgrund der Klimakrise. Wir haben immer mehr Starkniederschlag an den verschiedensten Stellen. Und jetzt müsste man halt eben auch mal schauen, gut, wir müssen jetzt tatsächlich die Leute ja auch warnen können vor Sturzfluten. Und jetzt fragt man sich aber vielleicht zu Recht, warum braucht man dafür denn jetzt einen extra Index? Also ich habe einfach so gesagt, es gibt einen Sturzflutindex, aber warum haben wir denn noch keinen? Also warum braucht man denn noch einen extra? Wir haben doch Hochwassergefahrenkarten.
Ja, aber gut, Hochwassergefahr hast du ja gerade gesagt, das ist was anderes als Sturzflut.
Exakt. Genau, aber das ist vielen Leuten nicht klar. Also das ist eine Hochwasser, genau. Sehr gut. Wieder was gelernt. Also genau, das ist vielen Menschen nicht klar, dass eine Hochwassergefahrenkarte an sich überhaupt nicht Sturzflutgefahr abdeckt. Also auf einer Hochwassergefahrenkarte ist eigentlich nicht abzulesen, ob da eine Gefahr von Sturzfluten entsteht. Und wir wissen ja auch aus der Folge mit Peter Knippertz, das war Folge 113, wenn ich mich recht entsinne, dass auch Hochwasserkarten, Hochwassergefahrenkarten ihre Probleme haben.
Ja, also die Sturzflutkarte, die kann, Sturzflutkarte, sag mal so, Sturzflutgefahrenkarte, die kann potenziell für alle Menschen relevant sein, weil wenn ich jetzt irgendwie hier mitten in der Großstadt wohne, wo vielleicht kein Fluss auch nur annähernd in der Nähe ist und die Stadt vielleicht auch wo ein bisschen erhöht steht, dann werde ich mir denken, ach, Hochwasser interessiert mich nicht.
Sieht mich nicht.
Aber Sturzfluten sollten einen dann immer interessieren.
Ja. Genau, und das ist auch echt der Punkt. Also es gibt so ein falsches Sicherheitsgefühl, den Menschen, die weit weg von Flüssen leben, also ach, hier kann ja überhaupt kein Hochwasser stattfinden. Ja, aber eine Überschwemmung hat nichts damit zu tun, ob du nah an einem Fluss wohnst. Und wir hatten ja irgendwann mal eine Folge, wo ich darüber gesprochen habe, wer ist eigentlich betroffen von Hochwasser, ne, bei Flüssen. Das war Folge 90. Und das ist jetzt quasi das Kontrastprogramm dazu, wo wir angucken, also wo es darum geht, wie kann man sich überhaupt angucken, wer gefährdet ist abseits von Flüssen, und zwar von Sturzfluten. Da kann man eben nicht arbeiten mit irgendwelchen Hochwasserständen oder Wasserständen in Flüssen. Das hat damit ja wirklich eigentlich nichts zu tun. Und man braucht auch mehr als einfach nur die Niederschlagsstatistik oder den Starkniederschlag. Ja, und dementsprechend reicht auch der Starkregenindex, den es ja auch gibt, reicht nicht aus.
Ja, ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich wirst du das noch erklären, aber stell mir das so vor, dass du halt dann diese ganzen Faktoren, die du aufgezählt hast, in irgendein Modell bastelst und in das Modell steckst du halt dann sich live meteorologische Daten rein und dann kriegst du live Karten raus, die halt dann, ja, so wie Wetterkarten, sich ständig ändern, weil wie die Hochwassergefahrenkarte, die ist halt einmal so und die ändert sich vielleicht alle paar Jahre mal, wenn man wieder was Neues reintut, aber so eine Sturzflutgefahrenkarte, die muss dann ja wirklich, ja, müsste ich eigentlich jeden Tag drauf gucken.
Also das ist eine Anwendungsmöglichkeit. Also tatsächlich ist eine Anwendungsmöglichkeit diese Live-Gefahrenkarte. Das gibt's aber auch für Hochwasser. Ne? Also Pegelstände und so werden ja auch in Live-Karten übersetzt mit Hochwassergefahren. Kriegt man hier in Deutschland immer mit der NINA-App dann angezeigt, was für, ob in welchem Warngebiet man gerade ist. Genau, das könnte man genauso mit dem Sturzflutindex machen. Aber auch solche generellen Gefahrenkarten. Mhm. So wie häufig ist überhaupt hier die Gefahr oder wohnt man in einem Gebiet, wo das bei bestimmten Mengen an Niederschlag, da könnte man ja gucken, was ist künftig hier zu erwarten, häufiger vorkommen kann. Also es geht um Bewusstseinsbildung für das, was kommt, so also eher so grundsätzliche Karten. Geht aber auch um Schutzstrategien, vielleicht eben um Konzepte zu entwickeln für die regionalen Regierungen, was kann man machen, was will man tun? Ja, und so Konzepte zu entwickeln, wann hin, bei welcher Art von Niederschlag. Genau, also das ist tatsächlich der Gedanke dahinter, dass man so einen Index macht. Und ich will vielleicht mal ganz kurz erwähnen, wer diesen Index auch noch macht. Also es sind sehr, sehr viele Leute. Das Projekt, das sich damit beschäftigt, heißt, okay, jetzt hätte ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. AVOSS, A-V-O-S-S. AVOSS, AVOSS.
Ja, irgendwie so wird man schon aussprechen.
Ja, genau. Also das Projekt AVOSS, man bitte mich korrigieren, wenn mir jemand zuhört und weiß, wie das ausgesprochen wird. Das ist ein Projekt, das ist gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Also gibt es so eine Fördermaßnahme in Deutschland, die ist irgendwie WAX, W-A-X, Wasserextremereignisse. Da drin ist es quasi eingebettet, dieses Projekt. Und da arbeiten ganz viele PartnerInnen gemeinsam. Also irgendwie die Universität Freiburg, das Forschungszentrum Jülich, das Geoforschungszentrum in Potsdam. Aber auch tatsächlich Praxisakteure, also Ingenieursbüros, die damit arbeiten. Genau, also das sind sehr, sehr viele Partner. Irgendwo steht auch Kachelmann-Wetter.
Und wer sich fragt, was AVOSS heißt, das heißt auswirkungsbasierte Vorhersage von Starkregen und Sturzfluten.
Yes.
Auf verschiedenen Skalenpotenziale, Unsicherheit und Grenzen. Also da hätte man sich ein besseres Akronym irgendwie rausgekriegt.
Ja, man hätte es gehofft, aber nun, wir leben mit AVOSS. Genau. Ja, das ist das wunderschöne Akronym, von dem ich nicht genau weiß, ob das V, ein W oder ein F ist. Die machen das und jetzt würde ich mal ganz kurz einen Blick darauf werfen, was macht jetzt dieser Sturzflutindex und was macht er nicht, bevor wir uns anschauen, wie er genau gemacht wird, nur um das nochmal abzugrenzen. Also er geht über eine reine Starkregeninformation hinaus, ne? Es geht wirklich um diese Überschwemmungen und man kann diese verschiedenen Aspekte, die du gerade angesprochen hast, eben auch untersuchen. Also er macht zum einen aktuelle Karten möglich überhaupt erst und er macht statistische Analysen und allgemeine Übersichtskarten möglich. Er definiert aber keine Vulnerabilität, also kein Schadenspotenzial in der Form von Risiko, also wie viele Menschen sind jetzt gefährdet oder sowas. Also er hat keine und wie anfällig sind die oder was für Gebäude stehen da, das macht er nicht. Er sagt, wie wahrscheinlich ist es, dass hier, also wie hoch ist die Gefahr, dass hier jetzt gerade eine Sturzflut entsteht. Er sagt aber nicht, wie viele Menschen sind in dem Gebiet, welche Schäden sind zu erwarten und so weiter und so fort. Da bräuchte es deutlich mehr. Und er hat tatsächlich eben noch nicht im Blick, was ich vorhin gesagt habe, dass irgendwie über die Überlastung der Kanalisation plötzlich auch irgendwie was passieren könnte. Das ist nicht der Fokus des Projekts, könnte er aber durchaus, wenn man es ausweitet. Wie, zweite Förderphase, ich sehe es schon, so ja. Wissenschaftlich gedacht. So, und wie macht er das jetzt? Also, wir haben schon eben gesagt, er hat diese hydrologischen Einflussfaktoren, Bodenbeschaffenheit, also das, die hydrologischen Faktoren, die die Infiltrationskapazität bestimmen. Und die werden in sogenannten hydrologischen Modellen gesteckt und dann eben geschaut, wie viel sickert tatsächlich ab. Und dann braucht man diese hydraulischen, gebietsspezifischen Einflussfaktoren, also dieses, ja, wie ist denn jetzt die Topografie, wie ist die Hang, der Hangabfall, wie fließt das alles zusammen? Und da steckt man eben alles in hydraulische Modelle. Und die gibt es, also es gibt beides eigentlich. Man muss jetzt natürlich dann genau die Daten auch haben, also man braucht eine räumliche Verteilung des Versiegelungsgrades, man muss die Bodenart entsprechend überall vorliegen haben. Man muss wissen, wie ist die Landnutzung. Das sind schon Daten, die jetzt nicht einfach easy überall vorliegen.
Ich hätte mir gedacht, es sollte nicht mehr. Es gibt ja sowas wie, keine Ahnung, Landnutzungspläne und irgendwie.
Total.
Wie heißt das Ganze hier? Wie heißt dieser? Ach, mir fällt gerade nicht ein. Wie heißt dieser Beruf, wenn man was plant? Nicht Stadtplanung, sondern wie heißt denn das?
Geodäsie? Was? Ich bin mir nicht sicher.
Ein Freund von mir macht genau das. Wie nennt ihn das? Das kann man studieren an der Universität.
Telefonjoker.
Technische Universität. wie nennt sie? Raumplanung. So heißt das.
Raumplanung. Ja.
Die haben das solche Daten, oder?
Ja, schon. Aber du musst dir natürlich vorstellen, wie hoch aufgelöst du das brauchst, wenn du das in so kleinen, also Sturzfluten sind ja super klein begrenzt. Also musst du das wirklich sehr hoch aufgelöst haben. Gibt's halt nicht so einfach überall, aber durchaus schon größtenteils. Und das, man braucht natürlich auch so dynamische Sachen wie die Bodenfeuchte. Nicht überall wird ständig Bodenfeuchte gemessen. Ja, und dann auch noch gemeldet. Also vielleicht hat irgendjemand im Garten ständig, misst jeden Tag alle Stunde mal die Bodenfeuchte, aber meldet es vielleicht nicht. Das sind Daten, die muss man dann halt ja so extrapolieren, muss dann schauen, wie ungefähr ist denn die Bodenfeuchte jetzt hier. Das machen ja auch eben Einrichtungen wie Wetterdienste. Mhm. Ja. Also diese Daten kann man sich schon besorgen und bereitstellen lassen.
Ich frage mich gerade, ob man Bodenfeuchte mit Satelliten messen kann.
Man kann natürlich mit bestimmt das irgendwie rausrechnen, aber so einfach ist es nicht.
Doch, es gibt den Satelliten. Ich habe gerade mal schnell recherchiert. Es gibt einen Satelliten SMOS und der kann das. Der misst Bodenfeuchte und Salzgehalt des Meeres. Aber wahrscheinlich reicht dann die Auflösung wahrscheinlich nicht.
Ja, ist die Frage, ist er geostationär oder ist das so ein Polar Orbiting? Ja,
das ist der von der ESA, Soil Moisture and Ocean Salinity, SMOS. Mhm. Und Global Observations macht der von der Bodenfeuchtigkeit am Land.
Dann ist
und
er wahrscheinlich
Polar Orbiting. Der fliegt dann, ja genau, der fliegt dann durch die Gegend. Ist schon seit mehr als 10 Jahren Orbit, das sehe ich hier gerade. Also wird er schon was gemessen haben, aber ja, ich weiß jetzt gerade tatsächlich nicht, wie die Auflösung und alles ist. Also die Leute,
ja, vor allem auch die zeitliche. Ja, 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 genau.
Die Leute, die diese Pläne machen, die werden vermutlich auch wissen, dass es dieses Ding gibt und werden es entsprechend berücksichtigt haben oder nicht.
Ja, also auf jeden Fall. Also die holen sich alle Daten, die sie brauchen und kriegen können. Das ist halt auch einer der Punkte, warum sie auch mit vielen regionalen Einrichtungen einfach zusammenarbeiten, einfach weil die regional und kommunalen Einrichtungen haben natürlich auch die Daten und können die bereitstellen. Und dann muss man sich jetzt damit beschäftigen, wie das alles funktioniert. Und man muss die Modelle richtig auswählen. Es gibt natürlich mehr als ein hydrologisches Modell auf der Welt und auch mehr als ein hydraulisches. Also das, wir wissen das alles. Es gibt nicht nur ein Modell, es gibt mehrere, aber die suchen sich genau die passenden aus, die eine Waage halten zwischen Präzision und gleichzeitig aber Rechenzeit. Man muss ja bedenken, wenn man versucht, Live-Karten zu machen, ne, also wirklich Live-Warnkarten, dann muss man ja auch schnell sein. Und das heißt, man muss so eine Mischung finden zwischen, man will möglichst genau sein und möglichst genaue Rechnungen machen, aber gleichzeitig auch noch schnell genug, um tatsächlich auch vorwarnen zu können. Und da beschreiben sie natürlich, dass sie das versuchen, irgendwie in Waage zu bringen. Und je nach Anwendungsfall passiert dann halt mal das eine oder mal das andere. Also für eine statistische allgemeine Karte kann man natürlich so ein genaues Modell nehmen. Für Echtzeitwarnung geht man vielleicht anders vor.
Ich habe gerade hier eine Karte gefunden vom Deutschen Wetterdienst. Da sehe ich die Bodenfeuchte in ganz Deutschland und zwar halbwegs tagesaktuell. Also ich habe jetzt hier drauf geklickt. Die Karte ist jetzt hier einen Tag alt, also dürfte wahrscheinlich täglich erscheinen. Von der Auflösung her ist sie eher mies. Also ich habe hier einmal ganz Deutschland und ja, wenn ich den kleinsten Pixel anschaue, ist der wahrscheinlich genau so eine Stadtgröße wahrscheinlich. Aber vielleicht kann man sich die Daten auch noch vergrößern, in der Tabelle oder sonst irgendwas, weiß ich jetzt gerade nicht. Aber wer das gerne wissen will, wer es jetzt interessiert, wie feucht ist denn der Boden hier in meiner Umgebung, kann ich noch in die Shownotes tun. Also es gibt tatsächlich eine bodenfeuchte Live-Karte, zumindest von Deutschland.
Live im Sinne von tagesaktuell.
Ja.
Was, wie gesagt, nicht zwingend ausreicht eben bei Sturzfluten. Und man muss ja dazu sagen, wie gesagt, das sind interpolierte Daten. Also man macht dann natürlich mathematische Methoden, das habe ich ja auch gemacht beim Deutschen Wetterdienst damals, um diese wild verteilten, ungleichmäßigen, nicht sehr dichten Messungen, die man hat, auf ein möglichst feines Gitter zu extrapolieren. Und dann bringt man sich natürlich Ungenauigkeiten rein oder ne, man hat Lücken. Was eben für so ein Index eben nicht zwingend immer das Ideale ist. Da muss man dann schon, deswegen machen sie das, den starken Niederschlag, den Niederschlag reinwerfen und dann für ein bestimmtes Gebiet diese Modelle rechnen lassen. Um dann zu gucken, wie viel kommt denn da eigentlich an Niederschlag rein, weil dort ändert sich natürlich auch dann die Bodenfeuchte. Also in dem Moment, wo man dieses Modell füttert, merkt man ja, okay, jetzt kommt hier stark Niederschlag rein, dann ändert sich die Bodenfeuchte. Und wenn man sie jetzt nicht nur tagesaktuell hat und nicht sofort, da muss man sich überlegen, wie man damit umgeht. Man will ja, wie gesagt, so eine Balance haben zwischen Genauigkeit und Schnelligkeit. Der erste Schritt, den man da jetzt durchführt, ist, man berechnet, pass auf, Sturzflutgefahrenflächen, SFGF abgekürzt. Mhm. Also dieser Sturzflug, ich sage immer Sturzflug, das wird heute nicht besser, sage ich dir. Der Sturzflutindex bezieht sich ja auf eine flächenhafte Gefahrenquelle. Also auf welcher Fläche passiert das? Und deswegen muss man erstmal schauen, welche Flächen sind denn gefährdet von einer Sturzflut? Also wie weit sind die ausgedehnt und auf die Flächen, auf denen tatsächlich so eine Gefährdung besteht? Und wie definiert man jetzt eine Fläche, auf der eine Gefährdung besteht, wenn man jetzt erstmal nur den Starkniederschlag und die Abflussraten hat? Also man hat den Starkniederschlag, man hat die Abflussrate, die Infiltrationseingänge, also aber wie... Okay, wie sagt man jetzt, da ist Gefahr? Ab wie viel ist denn Gefahr? Und sie definieren das hier tatsächlich über die Gefahr an den Menschen. Also wenn ein Fußgänger die Fläche nicht mehr sicher betreten kann, dann ist das eine Gefahrenfläche. Wenn Fahrzeuge sie nicht mehr befahren können, weil auch das betrifft ja Menschen, denn ein Fahrzeug fährt nicht ohne Mensch, dann ist auch das eine Gefahrenfläche. Also wenn Fußgänger und oder Autos dort nicht mehr sicher unterwegs sind, dann ist das eine Gefahrenfläche. Da muss man aber jetzt erstmal definieren.
Ja.
Wo ist denn jetzt ein Fußgänger sicher?
Wird von der Strömungsgeschwindigkeit abhängen, nehme ich an.
Ja, von verschiedenen Sachen, genau. Also für Fußgänger ist tatsächlich so, es hängt hauptsächlich ab von dem Produkt aus der Fließgeschwindigkeit. Also wie schnell fließt das Wasser da jetzt? Das bekommt man ja aus diesem Modell raus, ne, wie das zusammenfließt. Und wie hoch ist das Wasser? Das wäre quasi, ich glaube, physikalisch ausgedrückt, ist das der spezifische Durchfluss. Aber Fließgeschwindigkeit und Wasserstand wird eigentlich genutzt. Wenn man eine wirklich hohe Fließgeschwindigkeit hat, ja, dann ist der Wasserstand eigentlich auch schon wieder fast egal bei FußgängerInnen. Also wenn du wirklich schnell fließendes Wasser hast und das ist meinetwegen auch nur 10 oder 15 Zentimeter hoch, dann ist es auch egal, wenn es reißender Strom ist und das ist auch niedrig, ist es egal. Deswegen fokussieren sie sich mehr auf die Fließgeschwindigkeit als den Wasserstand. Bei Fahrzeugen geht es tatsächlich eher um wirklich diesen Durchfluss oder den Abfluss, der entsteht. Also wenn da einfach viel durchfließt in kurzer Zeit, dann reißt das ein Auto mit. Und sie machen jetzt sehr konservative Abschätzungen. Sie schätzen also ab, dass tatsächlich ältere Menschen noch sicher stehen und sich bewegen können. Und sie sagen, es reicht, wenn da ein leichter Kleinwagen weggezerrt wird. Weil dann ist das schon eine Gefahr für Menschen.
Ja, auf jeden Fall. Also für die, die im Kleinwagen sitzen und für die, die den Kleinwagen irgendwie in den Rücken gespült kriegen.
Exakt. Ich finde es aber trotzdem wichtig, da nochmal drauf hinzuweisen, weil man vielleicht eben denkt, ah, eine Sturzflut, das ist hier, da fließt auf einmal so eine riesen Menge Wasser runter und reißt alles auf einmal weg. Nee, also eine Sturzflut in dem Sinne, für den Sinne des Gefahrenindex, den wir uns hier jetzt bauen oder der gebaut wird, der fängt schon an mit, hier ist eine Gefahr, wenn man da nicht mehr stehen kann und gehen kann, so, oder fahren kann. Und das ist halt tatsächlich so der Punkt. Und dann haben sie quasi auch wirklich feste Werte festgelegt. Also wenn die Fließgeschwindigkeit höher als 1,5 Meter pro Sekunde ist, jetzt kann man sich jetzt nicht so direkt vorstellen, aber das muss gegeben sein. Oder wenn einfach die Höhe mehr als 0,3 Meter ist, also egal, ob wie schnell das jetzt fließt, wenn da 0,3 Meter sind, ist das eine Gefahr. Oder halt aus diesem Produkt, also Geschwindigkeit mal Wasserstand, wenn das mehr als 0,2 Kubikmeter pro Sekunde und Meter sind. Ist jetzt vielleicht nicht für alle so gut vorstellbar, aber man muss wirklich sich nur merken, manchmal reicht es, dass es super schnell fließt. Manchmal reicht es, dass der Wasserstand sehr hoch ist, jetzt egal, ob es super schnell ist. Und manchmal muss beides in Kombination zusammenkommen. Dann ist vielleicht die Fließgeschwindigkeit nicht super hoch und der Wasserstand nicht super hoch, aber in Kombination reicht es schon diesen Indexwert. Und so definieren sie sich jetzt diese Gefahrenflächen. Also wo sind denn diese Gefahrenflächen, indem sie wirklich gucken in ihren Modelloutput, gut, wo sind jetzt die Flächen, wo mindestens eine dieser drei Bedingungen erfüllt ist. So, und dann bekommt man diese Gefahrenfläche und jetzt muss man sich eben überlegen, wie groß ist denn jetzt dann die Gefahr tatsächlich für ein Gebiet? Und das ist so ein bisschen auch ein wichtiger Aspekt, wenn wir jetzt den Sturzflutindex aus diesen Sturzflutgefahrenflächen berechnen, müssen wir uns eine Bezugsfläche ausdenken.
Okay.
So, und wir hatten vorhin, hast du gesagt, ja, das könnte man ja so auf Gittern machen.
Mhm.
Man könnte das natürlich irgendwie auch auf Stadtgebiete oder Landkreise.
Aber Gitter ist schlecht, da fließt das Wasser durch.
Ja, gut. Also man kann das verschieden sich definieren. Man könnte sogar, also wenn man wollte, könnte man das ja auch auf Flusseinzugsgebiete machen. Aber wir reden ja gerade eben nicht von Flusshochwassern. Also macht das eigentlich keinen Sinn. Und sie empfehlen ein einheitliches Raster. Also sie sagen, wir schauen uns eine Gitterfläche an. Sie sagen, 2 Kilometer auf 2 Kilometer ist eine gute Bezugsfläche. Die haben sie so herausgearbeitet. Und dann schaut man, wie viel da drin ist denn jetzt eine Sturzflutgefahrenfläche und wie viel nicht. Und das ist dann der SFI, der Sturzflutindex. So. Und jetzt könnte man sich das erstmal so stehen lassen und dann frage ich aber, ja gut, was sind denn jetzt aber Warnstufen? Also ich war dann, also da ist so in der Dokumentation kommt so eine Art Zusammenfassung, die es alles nochmal zusammenstellt und sagt, ah, okay, ja, wir haben jetzt das alles gemacht und dann bekommt man Warnstufen raus. Und jetzt würde ich dich mal zur Abbildung 3 schicken, damit wir beide drauf schauen. Für die anderen versuche ich es wieder zu beschreiben.
Ich bin gerade sehr interessiert an Sturzflut-Warnstufen, weil es hat jetzt wirklich in diesem Moment extrem heftig zu regnen angefangen hier.
Okay. Dann wollen wir doch mal rausfinden, ob du in einem Sturzflutgebiet. Ja, das Projekt sucht gerade nach PartnerInnen, also Regionen oder Städten oder Gebieten, die teilnehmen möchten an der Erprobungsphase.
Da wahrscheinlich in Deutschland, oder?
Weiß ich nicht, möglich wäre es. Okay, wir können gerade genau nochmal zur Abbildung 3 gehen.
Ja.
Da ist so eine Art Zusammenfassung, wie das jetzt eigentlich nochmal genau aussieht. Und das wollte ich ganz kurz mal nochmal beschreiben, damit wir dann nochmal so eine Zusammenfassung kriegen. Und ganz unten steht dann tatsächlich nämlich auch der Sturzflutindex. Und man sieht auf dieser Abbildung so 4-mal das Relief von so einer Landschaft.
Ja,
schaut
so aus, wie das, wenn man so wandern geht, dann stehen solche Tafeln oft in der Gegend rum. Da sieht man so die Berge und so ein bisschen Flüsse und ja, Wanderrouten
ja, und
sieht
die
man
Höhenlinien.
Jetzt hier nicht. Ja, genau. Wanderrouten nee, sind
Wanderrouten
keine drauf
nicht.
Hier.
Nee, Wanderrouten haben wir nicht. Aber man sieht, in der ersten Ebene sind so verschiedene Blautöne eingefärbt auf der Oberfläche, die uns sagen, wo ist denn eigentlich die Infiltrationskapazität geringer als das, was runterfällt? Also wo bildet sich Oberflächenabfluss? Die zweite Karte zeigt dann so mit Grün und Gelb und dunklerem Blau, wo akkumuliert sich denn jetzt dieser Oberflächenabfluss? Also wo fließt der zusammen? Und da sieht man schon, da so in diesen Einkerbungen und Tälern bildet sich das. Und dann berechnet man die Sturzflutgefahrenflächen, die dann eben tatsächlich so ein bisschen dieses Gebiet wieder abdeckt. Also da, wo man diese Akkumulation hat. Aber es ist ein bisschen weiter ausgedehnt, finde ich, sieht man. Und jetzt sieht man auf der letzten Abbildung, wie dann so oben drüber so ein Gitter gelegt ist. Aus so 2x2 Gitterzellen, die dann sagen, das ist aber dann eine ebene Fläche und man guckt von oben drauf und sagt, so, der Sturzflutindex ist jetzt hier entweder irgendwie mal rot, mal gelb und mal lila. Und nebendran steht dann diese Tabelle, die uns sagt, wo die Schwellwerte sind. Grün, also ein Sturzflutindex 0, keine Gefahr. Dann ist die Sturzflutgefahrenfläche, der Anteil an der Gesamtfläche, weniger als 0,5%.
Ja.
Bei 1, ein Sturzflutindex von 1, ist es über 0,5, aber unter 2% der Fläche. 2, da wird es schon rot. Beim Index sind über 2%, aber unter 5% der Fläche. Und lila, sind über 5% der Fläche.
Ja, es ist wirklich eine schöne Abbildung, weil man sieht wirklich irgendwie am Anfang, da, wo sich das Wasser sammelt, das kann am Berg sein, das kann im Tal sein. Wenn man dann guckt, wo fließt es dann hin, das Wasser, das sich gesammelt hat, das ist dann eben ja in den Tälern oder in den Abflüssen,
ja,
wo es durchfließt. Und dann, wo sind die Gefahrenflächen, dann sieht man halt, ja, genau dort, wo das Wasser durchfließt, da hat man das Gefahr der Sturzflut. Und dann kannst du je nach Gefälle und anderen Kriterien siehst du halt dann, ja, okay, da oben am Berg, da fließt vielleicht ein bisschen langsamer, da ist ein bisschen weniger Sturzflutgefahrenflächenanteil, aber unten dann im Tal, wo alles hinfließt, da geht es dann halt richtig rund und da sind die meisten Flächen, wo es gefährlich wird.
Ja, genau. Also ich finde es auch sehr, sehr anschaulich und das war auch deren Ziel. Also das Ziel war, einen sehr anschaulichen, nachvollziehbaren und sprechenden Index zu kreieren. Mhm. Was wichtig ist, und das haben wir gerade gesehen, als ich das jetzt gesagt habe, mit wo liegen die Schwellenwerte, nur weil da ein Sturzflutindex 1 steht, also gelb, heißt das nicht, dass nicht irgendwo da in diesem Gebiet eine Sturzflut stattfindet. Sie ist eben nur auf einem sehr, sehr, sehr geringen Teil.
Ja.
Also egal, welchen Wert dieser Sturzflutindex hat, es ist nicht, da kann auf gar keinen Fall was sein oder da ist nichts, sondern einfach nur das Gebiet ist sehr klein. Also auch hier muss man ein bisschen drüber nachdenken, wie benutze ich diese Zahl? Weil wenn man es auf einen Index runterbricht, hat man natürlich immer einen Komplexitätsverlust. Aber er hilft natürlich in dem Aktivwerden, wo schicke ich jetzt Hilfe hin? Da hilft er natürlich. Für die Einsatzkräfte selber, also wenn man wirklich dann Einsatzkraft vor Ort ist, da braucht es natürlich mehr Informationen. Da reicht jetzt der Index nicht. Die müssen wissen, in welchem Tal genau so, also wo genau passiert das, auf welcher Fläche passiert das. Aber der Index ist erstmal eine gute Grundlage, um zu sagen, in welchem Raster ist die Gefahr besonders hoch oder ist viel Fläche betroffen und wo sollten wir uns vorbereiten?
Finde ich gut.
Ja, ich finde den auch super. Der ist wirklich sehr sprechend und ich finde, er hilft auch wirklich zu verstehen, was da jetzt hinten dran steckt. Und ich bin sehr gespannt, wie wir den eben künftig nutzen werden.
Ja, würde mich nicht wundern, wenn sowas dann auch in der täglichen Wettervorhersage im Fernsehen vorkommt. Und genauso wie es dann irgendwie ab und zu mal das Pollenflug gibt, dann gibt es halt jetzt irgendwie Sturzflutkarten.
Ja, zumindest auch für die Regionen, wo das wirklich eine hohe Relevanz hat. Ne? Also es gibt ja vielleicht, also in Norddeutschland hat es jetzt nicht die höchste aller Relevanzen, aber für die andere Region eben schon. Mhm. Was auch eine schöne Herangehensweise ist, ist, dass sie nicht nur binär gearbeitet haben mit 0 und 1. Also ne, könnte man ja auch tun können. Oder mit ganz, ganz vielen Kategorien von 0 bis 10 oder 12. Weil so genau ist er halt dann auch nicht. So, also das hätte auch wieder so eine Genauigkeit suggeriert, die der Index auch nicht hat. So, also man hat ein gutes Mittelmaß gefunden, finde ich, um die Situation schnell abschätzen zu können. Also das ist dieser Sturzflutindex und dann gibt es eben tatsächlich am Ende des Dokuments nochmal so Beispiele und Anwendungsfelder und die haben wir jetzt aber auch schon angesprochen. Ne? Also erstmal kann man ja so, weiß nicht, so Tabellen oder Karten erstellen, wo man sieht, das ist die generelle Sturzflutgefahr in den Gebieten bei so einer Art von Niederschlag, so einer Menge von Niederschlag zum Beispiel. Oder bei so einer Menge von Niederschlag und so einem Verhältnis von Bodenfeuchte. Also man muss natürlich mehr reinstecken als nur das eine. Also man kann Karten erstellen oder Tabellen erstellen, aus denen man ablesen kann, bei der Menge an Niederschlag, der Menge an Bodenfeuchte und der Dauer an Niederschlag vielleicht auch, gibt es so einen Gefahrenindex in der Region. Damit Leute einschätzen können, okay, künftig ist hier mit Niederschlag in der Menge zu rechnen. Aha, der Index für Sturzfluten ist bei mir jetzt also irgendwie gelb. Und das ist eine wertvolle Information. Also das sind dann aber eher diese langfristigen statistischen. Und das andere ist eben, wie wir gesagt haben, so wirklich diese genaue tagesaktuelle oder wirklich stundenaktuelle Modellierung, wo man sehen kann, okay, in welchem Gebiet, in welchem Raster haben wir jetzt tatsächlich eine aktuelle hohe Gefahr? Wo müssen wir hin? Wo müssen wir Leute vielleicht evakuieren? Und das ist eigentlich, ja, Katastrophenschutz.
Ja, und der wird wichtig. Da gucken wir mal. Also hier bei mir, der Regen ist noch heftiger geworden. Also mal gucken, was daraus noch wird im Laufe der Zeit. Ich glaube nicht, dass hier Sturzflutgefahr herrscht. Ja, obwohl, man weiß es ja nicht. Aber hier ist sehr viel Park und Wiese und alles rundherum. Mhm. Also ich gehe mal davon aus, dass hier eher weniger Gefahr besteht. Aber wenn man es genau wissen will, dann bräuchte ich jetzt eine Karte, wo ich das nachschauen könnte.
Eben, genau. Und was ist auch oberhalb von dir? Ja. Ne? Also nicht nur, was ist unterhalb, also was liegt irgendwie im Gelände unterhalb, sondern was liegt im Gelände oberhalb von dir. Und das, ja, also ich finde das wirklich spannend. Und wir können jetzt quasi nachvollziehen im Laufe der nächsten Monate oder sogar noch ein ganzes Jahr, also wie sie tatsächlich so mit Testgemeinden gemeinsam diesen Sturzflugindex weiterentwickeln und testen, weil das natürlich, ne, also wie gesagt, so regionale Gegebenheiten muss man sich anschauen und so weiter. Und das finde ich super spannend, weil es jetzt eben raus aus der Forschung, also man hat diesen Index entwickelt und jetzt geht man rein in die Praxis und erprobt den mit den Gemeinden und guckt, wie gut funktioniert der. Und dann schaut man, vielleicht muss man noch nachjustieren, vielleicht braucht es doch noch eine andere Warnstufe oder vielleicht braucht man für die Rettungskräfte ganz besondere Zusatzinformationen, die auch noch liefern können. Also zum Beispiel, ist es gerade so eine 2 Sturzflugindex oder ist es gerade noch eine 2 auf dem Sturzflug? Also das ist vielleicht auch zum Beispiel eine Information, wo Sie schon sagen, die könnte nützlich sein. Und das ist dann irgendwie sowas, wo man vielleicht noch genauer werden muss. Aber das ist jetzt nichts, was man für diesen Standard Karte vielleicht braucht, aber das wird sich evaluieren und wird sich zeigen. Ich halte mal auf jeden Fall noch ein Auge drauf. Wenn es Neuigkeiten gibt, melde ich mich.
Ja, spannendes Thema, interessantes Thema und auch relevantes Thema, weil ich glaube, in Zukunft werden wir uns alle noch viel mehr mit diversesten Gefahrenindizes auseinandersetzen müssen. Weil die Gefahren, die vom Klima kommen, die werden nicht weniger werden.
Definitiv.
Cooles Thema. In der nächsten Folge, da wird es ein anderes Thema geben, wird auch interessant sein. Es wird auch um diverse Gefahren gehen, aber es wird dann eher ein bisschen wieder in die humorvollere Richtung gehen, weil wir haben gesagt, wir machen jetzt, bevor wir den wirklich vollständig regulären Betrieb wieder aufnehmen, noch einmal eine Folge aus dem Archiv, weil das ist dann Anfang Oktober, das heißt, das müssten wir im September aufnehmen und im September hast du eine Konferenz, hast du erwähnt, um die du dich kümmern musst und ich muss mich um Fernsehaufnahmen bei den Science-Busters kümmern, das heißt, da ist wieder die Zeit knapp und bevor wir dann irgendwas halb oder schlecht recherchiertes in den Podcast quatschen, haben gesagt, nehmen wir noch einmal ein Archivprogramm. Es gibt noch einen zweiten Mitschnitt der Klimaaktivismus-Benefits-Veranstaltungen, die wir mit den Science Busters im Juni diesen Jahres gemacht haben. Das ist eine sehr interessante Veranstaltung gewesen. Da ist zum Beispiel der Skifahrer, Ex-Skifahrer mittlerweile aus Österreich, Julian Schütter, der wirklich Profi-Skifahrer in Österreich war und das wird man in Österreich nicht so einfach, weil wir sind gut im Skifahren und haben viele, die das tun. Und der hat sich immer gedacht, dass das mit dem Klima doch heftiger ist, als er so gedacht hatte und dass sein Sport vielleicht erstens davon betroffen sein könnte, wenn die Klimakrise weitergeht und dass sein Sport auch verantwortlich ist mit dafür, weil die ganzen Profi-Skifahrer und Skifahrerinnen ja irgendwie um die halbe Welt reisen, da von Skirennen zu Skirennen und hat sich dann eingesetzt dafür, dass der Skisport klimafreundlicher wird, hat nicht so viel Resonanz erzeugt oder positive Resonanz erzeugt, wie er sich erhofft hatte. Also der Skiverband und so weiter war da eher dagegen, hat dann auch dazu geführt, dass er ein bisschen so psychologische Probleme kam und am Ende hat er sich dann entschieden, er widmet sich jetzt eher dem Klimaschutz und weniger dem Skifahren. Aber das erzählt er alles selbst in diesem sehr, sehr interessanten Mitschnitt und wir haben auch noch andere Leute dabei. Ich glaube, ich bin auch dabei in dem Mitschnitt. Ich erzähle irgendwas über das Bier trinken und Klima und ist wieder eine interessante Veranstaltung, die ihr euch dann in der nächsten Folge anhören könnt und dann in der Folge, die dann Ende Oktober erscheint, da gibt es dann wieder das normale Programm, das ihr gewohnt seid von uns, ohne Archivunterbrechung voraussichtlich bis, sagen wir mal, Ende des Jahres. Sagen wir mal, vielleicht auch nicht, mal sehen. Wir wissen es nicht, was die Zukunft bringt.
Ja, die Zukunft.
Das wird in der nächsten Folge passieren.
Wunderbar. Und bis dahin ist es wie immer, wir freuen uns, wenn ihr uns irgendwie schreibt oder Feedback gebt oder Fragen habt, die ihr uns gerne stellen wollt und uns schicken könnt. Gerne an unsere E-Mail-Adresse, an podcast@dasklima.fm oder wenn ihr hier in den Shownotes nach Abbildungen geschaut habt oder nach den Links, dann könnt ihr natürlich auch gerne hier direkt kommentieren auf der Seite dasklima.fm oder wenn ihr uns bewertet, das freut uns auch immer, auf den vielen vorhandenen Podcast-Plattformen. Es gibt sehr, sehr viele. Ja, wir freuen uns, wenn ihr da auch weitererzählt und uns weiter zuhört. Dann macht es uns natürlich immer noch mehr Spaß, wenn ihr zuhört und uns schreibt und uns erzählt, wie ihr das findet, wovon wir reden. Das möchte ich nur zum Abschluss sagen. Und ansonsten würde ich sagen, wünschen wir einen schönen, weiß ich nicht, sagt man da schon Frühherbst? Ich kann mir so kaum vorstellen, wie die Temperaturen jetzt im Oktober werden, aber vermutlich wärmer als.
Ja, kann man, das ist ja das Problem. Man weiß es ja nicht. Vermutlich wärmer, aber es ist halt immer variabel. Kann auch sein. Ich würde mich nicht wundern, wenn wir im Oktober auch nochmal irgendwie so an die 30 Grad kriegen. Also, ich kann mich erinnern, letztes Jahr bin ich, glaube ich, nochmal Ende September, oder war es, glaube ich, Anfang Oktober, bin ich noch irgendwie abends draußen im Lokal gesessen, bis irgendwie 10 am Abend im T-Shirt. Also.
Ja. Genau, wie es auch immer bei euch gerade aussieht, genießt die Wärme oder halt die Kühle.
Genau, und achtet auf die Sturzfluten, sofern ihr könnt.
Das auch. Bis dann.
Bis dann, wir hören uns in 2 Wochen wieder. Tschüss.
Tschüss. Wir haben es tatsächlich geschafft, es genau so zu timen, dass wir nicht die Kirmes vor der Tür haben. Das war die letzten Tage sonst echt schlimm. Da war wieder mal dieses alljährliche Dup, Dup, noch eine Runde. Ja.
Ja, es hätte gut gepasst zur letzten Folge, noch eine Runde.
Ja, das stimmt. Siehste. Ja, gut, die Kirmes nächstes Jahr müssen wir aufzeichnen während der Kirmes, damit auch alle genau. hören können. Ja, ist nicht so dolle.
Machen wir eine Folge von der Kirmes. Klimawandel auf der Kirmes. Kann man sicher was machen.
Und da kann man ganz sicher was machen. Ich bin mir sehr sicher, dass das eigentlich auch nicht so gut ist, wie die da immer mit den durch die Gegend fahren.
Wahrscheinlich nicht.
Ja, okay.
Gut, kannst du notieren, nachhaltige Kirmes für nächstes Jahr und dann fangen wir jetzt mit der aktuellen Folge an.
Okay, das können wir machen. Ah ja, du fängst ja hier an. Ja, ja, ja.